Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 90. Wir haben einen runden Geburtstag, lieber Philipp. Zombies in unseren Depots und jeder kennt das. Wir haben alle irgendwo immer mal eine Position, die nicht so gelaufen ist und deswegen schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Dazu später mehr. Philipp, wie war deine Woche?
Meine Woche war doch bis jetzt sehr schön. Ich war gestern den ganzen Tag gefühlt am See, habe das Wetter genossen und wir haben ja in Leipzig auch so viele schöne Seen ringsherum. Das ist eigentlich immer super angenehm, es verläuft sich alles. Also man hat auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen genossen. Ich habe jetzt mein Venture-Depot eingerichtet. Ich habe gestern noch eine Aktie gekauft, sogar zwei diese Woche. Ich habe About You gekauft, eine ganz kleine spekulative Position. Und dann auch noch Sell Inc. Da bist du ja auch schon immer mal investiert gewesen. Und ja, ich habe jetzt ein ganz kleines Venture-Depot, aber das sind Positionen, die keine 200 Euro sind. Also ein bisschen Venture für den Philipp, ja.
Wie war es denn bei dir? Beim Philipp, ja.
Ja, bei mir. Bevor ich Lotto spiele, ja, mache ich doch lieber das.
Stimmt, ist ein Punkt, ja. Nee, ich war nur arbeiten, ich hatte gar keine Zeit, da irgendwie was zu machen. Eigentlich nicht das perfekte Wetter dafür zum Arbeiten, wieder zum an See liegen, du hast es schon richtig gesagt. Aber leider muss ich da durch. Nicht so schlimm, jetzt sitzen wir hier schön gemütlich im warmen Dachgeschoss und deswegen freue ich mich auf einen erfrischenden Witz von dir.
Kleine Umfrage unter Verheirateten. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben Sie das Sagen in Ihrer Ehe? Fragt der Mann die Frau, Schatz, darf ich bei der Umfrage teilnehmen? Bevor es jetzt losgeht mit den Themen der Woche, ein kurzer Werbespot.
Philipp, du nimmst jetzt seit mehreren Wochen Athletic Greens. Wie ist deine Erfahrung?
Ja, Marcel, was soll ich sagen? Ich fühle mich tatsächlich fitter und besser und gerade nach dem Joggen, was ich das letzte Mal erzählt habe, regeneriert mein Körper gefühlt schneller.
Was bietet Athletic Greens gleich nochmal?
Sie bieten mit ihren Produkten die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Alle täglichen Nährstoffbedürfnisse in nur einem Löffel.
Und was bedeutet das genau?
75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und weitere wirksame Inhaltsstoffe. Es unterstützt mich in allen Kernbereichen meiner Gesundheit, sprich Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit.
Und was musst du dafür machen?
Nicht wirklich viel. Ich trinke am Morgen einen grünen Smoothie, dazu schüttel ich einfach einen Löffel Greens-Pulver in kaltem Wasser an, trinke ihn vor der ersten Mahlzeit und das Tolle ist, er schmeckt, enthält nur 1 Gramm Zucker und macht satt. Dazu liefert er mir die besagten 75 Vitamine und Mineralstoffe. Er ist vegan, gluten- und laktosefrei.
Und wenn auch ich jetzt Lust habe auf Greens?
Dann ist das ganz einfach. Du lässt sie dir bequem monatlich nach Hause liefern. Zurzeit gibt es für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auf athleticgreens.com/mvi einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Nochmal der Link athleticgreens.com/mvi. Den Link findest du auch in den Shownotes.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Beginnen möchte ich heute mal mit dem CFO von Delivery Hero. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn auf der Hauptversammlung verteidigte der CFO Thomasin die Rückkehr in den deutschen Markt. Und das fand ich doch sehr interessant, insofern, dass man ja erst vor 2 Jahren das Deutschlandgeschäft verkauft hatte an Just Eat Takeaway und Lieferando dementsprechend jetzt aktuell so ein bisschen, naja, vorherrschend ist auf dem Markt. Ja. Und der Verkauf des Deutschlandgeschäftes war rückblickend nach wie vor richtig, so seine Bewertung, da man eben mit dem Geld in Asien investieren konnte und eben auch Wachstum geschaffen hatte. Die Gründe für den Wiedereinstieg sind vor allen Dingen Marktänderungen, also sprich die Schnelllieferungen und Quick-Commerce sind eben jetzt als neues Geschäftsfeld erschlossen und sind innerhalb von kurzer Zeit auch möglich gewesen. Und der Riesenvorteil ist natürlich auch, dass man durch Covid-19 jetzt den Bedarf deutlich gesteigert hat. Viel mehr Menschen hatten Kontakt mit Lieferservice dieser Art und diese neuen Marktbedingungen sind eben hier doch recht positiv, auch für Delivery Hero und dem neuen Projekt, dass man hier jetzt eben auch wieder im deutschen Markt tätig ist. Und das Schöne ist für Delivery Hero, dass man eben Vorteile schon hat und eben gewisse Vorteile schon in der Infrastruktur, die eben schon bestehen. Und so kann man eben die Lieferflotte, die bereits besteht, für andere Geschäftsfelder schnell ausbauen und man ist auch da relativ schnell erfolgreich. So zumindest die Prognose an die Aktionäre.
Ist es für dich ein Investment?
Nach wie vor nicht, weil, wie immer schon erwähnt, ja, auch in den letzten Podcasts, dass man hier natürlich eine relativ schwache Marge hat und natürlich eine hohe Konkurrenz, was natürlich wiederum Preise drückt und so weiter. Trotzdem hat er angesprochen, dass die Profitabilität in Sicht ist, dass man bald hier Gewinne sehen kann und erwarten darf als Aktionär, ist natürlich dann schon mal nicht schlecht, wird aber wahrscheinlich dann eher aus dem Mix der weltweiten Tätigkeit.
Aber was meint er denn mit Lieferflotte steht? Das verstehe ich nicht. Ja, also sie sind ja doch in Deutschland nicht tätig, oder?
Nee, das stimmt, aber in anderen Ländern haben sie ja schon eine Lieferflotte und die können sie relativ schnell ausbreiten auf das auf Deutschland
quasi. Da kommen dann die französischen Lieferanten in Saarland.
So nach dem Motto, eher von der Infrastruktur, wie man es aufbaut, das geht halt relativ schnell offensichtlich. Und das scheint hier jetzt nicht das Problem zu sein, wo halt Gorillas komplett neu finanzieren muss.
Weißt du das? Oder ist das, sind die da auf selbstständiger Basis?
Also nee, Nebenjobs, das sind alles Nebenjobs. Sozialversicherungspflichtige Jobs in Deutschland zumindest.
Ich bin gespannt, auch weil du sagst ja Gorillas, wir sind ja in Leipzig, also sind sie ja jetzt angekommen und sie sind ja bald auch bei uns hier in der Gegend.
Genau, und die müssen aber komplett die Infrastruktur neu aufbauen.
Aber wenn das kommt, dann bestellen wir mal live im Podcast.
Ja,
oder? Das dann machen wir wirklich mal so, zack, jetzt bestellen wir uns eine Cola.
Okay,
eine Cola. Oder ein Radler natürlich für dich, wenn du das wieder brauchst.
Ich mach's wie Cristiano Ronaldo und stell dann einfach die Cola-Flasche weg.
Aber ich finde, das wird auch ziemlich gehypt aktuell. Ja. Dieses ganze Bottlegate wurde es ja heute auch in einem anderen Podcast betitelt.
Genau, also, auch 1,9 Milliarden Schaden und so, das ist ja eigentlich eine normale Tagesbewegung.
1,7%. Und Ex-Dividende ging die Aktie ja auch noch am selben
Tag.
Und
das auch noch, ne?
Ich glaube, insgesamt 0,4%, aber es wird dann gesagt, der S&P 500 ist gestiegen und dann kann das nicht sein, dass Coca-Cola einfach hier,
Also ist eigentlich eine normale Marktbewegung gewesen, aber man hat natürlich dann hier die Zufall.
Aber ich fand es ja ganz cool, dass ein anderer Fußballer bei der Pressekonferenz dann Coca-Cola und Heineken hochgehalten hat und gesagt, hey, wenn ihr einen Fußballer wollt, der für euch Werbung macht, dann schreibt mich einfach an. Fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, Pogba hat ja Heineken weggestellt. Das war auch noch, aber auch mal so ein, so schnell kann man die Märkte beeinflussen.
Also ich kann verstehen, dass man sagt, bei einem Sportevent Cola, zuckerhaltige Getränke, sind halt die Sponsoren. Das ist halt so, vielleicht hätten sie einfach auch Athletic Greens nehmen sollen.
Ja, oder einfach dein nächstes Thema.
Ja, mein nächstes Thema ist tatsächlich, dass Dana hier mitbekommen hat, dass Aldevron übernommen wird. Krass. 9,6 Milliarden US-Dollar zahlt man für dieses Unternehmen. Und sie sind so jetzt auf einmal so, sie sind jetzt ein Schaufelhersteller für das ganze Thema Plasma, DNA, mRNA, Proteine. Man beliefert jetzt mit ihren ganzen Produkten Biotech, also Biotech-Konzerne und auch Pharma-Konzerne. Und das, du bist im Klinikbereich, du bist bei der Erforschung und Entwicklung mit dabei, aber auch schon bei den ganzen kommerziellen Sachen. Ziemlich cool. Man wird eigenständig gelistet werden im Bereich Life Sciences. Und dann hier wird das wahrscheinlich auch mit komplett einfach nur aus Cash bezahlen, aus Cash-Beständen. Man hat ja, du weißt ja, ich bin im Dentalbereich tätig, man hat ja letztes Jahr meinen Wettbewerber an die Börse gebracht und mit dem Geld macht man das jetzt. Und ein ziemlich schlauer Schachzug. Ja. Also wirklich toll, wohin sich Denner hier entwickelt. Bayer hat ja eine andere Übernahme, die nicht so gut gelaufen ist bis jetzt.
guter Punkt.
Dazu wird ja auch Shell diese Woche enorm Druck schon wieder gemacht, weil sie wurden ja verklagt, das wissen wir ja, haben ja auch verloren und wollen sich ja jetzt komplett neu aufstellen. Und sie erwägen jetzt auch, dass sie ihr Öl in den USA, das größte Ölfeld, auch mit verkaufen. Und es soll ungefähr 10 Milliarden US-Dollar einbringen, aber trotzdem ist damit ja CO2 nicht eingespart. So null, wenn man das einfach nur verkauft. Das wird ja keiner für 10 Milliarden kaufen und dann sagen, ach, vielleicht machen das die Greenpeace-Aktivisten.
Ja, es sind halt andere Schultern, die das jetzt tragen dann.
Wieso kauft Greenpeace das nicht?
Ja, ist eine gute Frage.
Bevor sie Leute in Fußballstadien verletzen.
Könnte es gleich stilllegen.
Schlüssel klauen.
Wäre
das doch auch mal ein Investmentansatz, oder? Also potenzielle Käufer soll es auch geben, aber der unmittelbare Verkauf steht noch nicht bevor. Es wären auch 260.000 Hektar, also in Texas, in den USA, das ist schon ziemlich viel. Man will jetzt auf CO2-ärmere Projekte umstellen, aber naja, am Ende ist es einfach nur, Shell hat es dann aus der Bilanz, ein anderer hat es in der Bilanz und dann raucht der Schornstein halt weiter. Ne?
Am Nova anders, ja.
Mit
einem anderen Label drauf.
Was ist das? Green Selling? Das ist ja kein Greenwashing, das ist Green Selling.
Oder was man nicht hoffen kann, ist, dass es Aktionismus ist, dass man jetzt hier verkauft, einfach nur um die jetzt aufoktroyierten Ziele zu erreichen und dabei aber vielleicht große Fehler begeht.
Also ich würde es cool finden, wenn Shell sagen würde, zum Beispiel, wir nehmen jetzt den Cashflow, den wir haben, der ist ja besonders stark, das muss man tatsächlich, und damit diversifizieren wir auf grün.
Ja, immer weiter ausbauen, ausbauen.
Immer weiter ausbauen, den Rest einfach sukzessive zurückfahren. Ölfelder, wenn sie ja keine neuen mehr kaufen, sondern den Cashflow nehmen und hier nachhaltig. Ich glaube, dann könnte das relativ flott auch mit der Transformation klappen. Vielleicht auch hier nochmal die Dividende kürzen, nicht weiter erhöhen. Aber wäre natürlich dann unpopulär.
Klar.
Aber warum nicht?
Ja, werden wir sehen. Bin ich gespannt.
Ich glaube, es wird schwierig, dieser Turnaround bei einfach so einer hohen Ausschüttungsquote, so einer hohen Verschuldung, die man einfach auch schon hat. Das wird schwierig, ja.
Ja, absolut, absolut. Und American Tower hat auch neue Nachrichten mitgebracht. Und zwar die
Allianz. Sind wir beide investiert?
Genau, wir sind beide investiert und die Allianz steigt bei American Tower Europe ein. Und Allianz Capital Partners kauft 10% von eben American Tower Europe. 530 Millionen Euro gibt es dafür und das heißt eine Bewertung von 8,8 Milliarden Euro für das Europageschäft von American Tower. Also hier soll eine langfristige strategische Partnerschaft entstehen und die Allianz bekommt Plätze im Aufsichtsrat von American Tower Europa und das ist doch eine super interessante Geschichte, vor allem, weil man ja auch die Telefonmasten von Telefonica,
Telefonica
übernommen hat. Ja. Und insofern sieht offensichtlich die Allianz ja auch eine gute Investitionsmöglichkeit, sodass man eben auch gleich mal 10% kauft. Das gefällt mir gut und bestätigt natürlich dann auch unser Investmentszenario. Deswegen bin ich hier gespannt, wie es weitergeht und ob auch neue Nachrichten, die American Tower Aktie ist ja eigentlich doch wieder Richtung Allzeithoch gelaufen. Das ist doch auch für alle Anleger
positiv. Ich bin total überrascht auch. Weißt du, wie viele Standorte American Tower schon alleine in Deutschland hat? 2200, sogar mehr.
Nicht schlecht.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Nee,
also finde ich doch schon relativ viel und
weiter so.
Ja, ich bin gerade hier auf der Webseite, also gefällt mir richtig gut. Die Corona-Krise hat das Wachstumstempo bei den Paketdiensten mehr als verdoppelt. Das für 2025 angepeilte Sendungsmenge, also die Prognose, soll jetzt wohl schon 3 Jahre früher erreicht werden. Die Zustelldienste haben 10,5% mehr Volumen im Jahr jetzt auch gemacht als 2019. Unglaublich. Und wer wächst in Deutschland am stärksten? Amazon, Zalando oder aber auch eBay sind stark am Wachsen. Das Sendungsvolumen ging sogar um 18,6% nach oben, der Umsatz um 10,5%. Und es ist natürlich auch der stationäre Einzelhandel hatte lange zu und somit sind viele auch auf das Online-Shopping ausgewiesen. Selbst mein Großvater bestellt sich jetzt auch schon Hosen und Gürtel selbstständig online. Ich war doch sehr überrascht tatsächlich.
Ja.
Und mit über 80, aber ist er da noch fit? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, das stimmt. Ja, der Zugang wird auch
ist doch schon keine Adler-Modemärkte pushen.
Ja, richtig, genau. Ja. Also so schnell kann es gehen, dass man dann auch plötzlich, ich sag mal, Best Ager dann auch auf die Plattform holt und das.
Ja. Und die haben super. Meistens natürlich auch mit ihrer Rente sind das zahlungskräftige Kunden. Das darf man alles nicht so vergessen. Und coole Sache. Also freut mich natürlich auch für Postaktionäre, muss man tatsächlich sagen, für Amazon, für Zalando und auch eBay-Aktionäre.
Ja.
Ich finde, eBay ist ja eigentlich eine richtig spannende Investmentidee. Ich war früher wirklich am Überlegen, vor 2-3 Jahren hat Jim Cramer, als ich mal joggen war und seinen Podcast gehört habe, gesagt, eBay, jetzt muss gekauft werden und sie haben einen wirklich starken Turnaround. Wachstum ist wieder da, sie zahlen eine Dividende, Aktienrückkäufe. Also hier sieht man auch wieder das positive Beispiel von aktivistischen Investoren.
Ja, eBay hat jetzt auch angekündigt, das Südkorea-Geschäft zu verkaufen.
Und was sie auch noch machen ist, sie haben die Bezahlplattform umgestellt. Ich war nämlich überrascht, wir haben am Wochenende etwas bei eBay verkauft oder auf eBay verkauft und dann hieß auf einmal, Verkäufer hat bezahlt und dann habe ich auf mein PayPal-Konto geguckt und dann war das Geld gar nicht da. Ich war so, hä? Wo ist das also sonst eigentlich? Und dachte mir erst, nee, verkaufst du nicht, der will uns hier bestimmt veräppeln. Dem geschrieben, der sagt, doch, ich habe bezahlt, habe ich bei eBay angerufen. Und eBay hat das jetzt halt auch so, die haben das mit der Sendungsnummer ist das jetzt getrackt, die behalten das Geld ein und sobald der Verkäufer oder der, sobald der Käufer hat das Paket angenommen, dann kriegst du sofort dein Geld.
Ah, das ist ja interessant, ja. Endlich, das ist eine super Sicherheitslücke gewesen, das war ja immer ein Riesenrisiko.
Ja.
Finde ich gut.
Also hat mir, und du kriegst es auch gleich, früher war es ja so, du hast die ganze Summe bekommen, dann hat eBay nochmal die Gebühr eingezogen, sie ziehen alles ab.
Ja.
Gebühr, Versandkosten, du kannst dann ja auch über eBay direkt dir auch die Paketmarke zum Beispiel kaufen.
Interessant.
Und haben sie doch gut gemacht, gut gelöst, gefällt mir doch ganz gut, vielleicht eine ganz kleine Depotposition. Aber du bist nicht so überzeugt, ne?
Nein, eBay ist nicht so meins. Also ich glaube, da, alleine schon, dass sie jetzt Dividende zahlen, zeigt eigentlich, dass sie jetzt auch nicht wirklich in Wachstum investieren müssen. Sind halt auch schon überall bekannt. Irgendwie fehlt mir da die Fantasie. Da bin ich lieber bei Amazon, Zalando, die ja hier bist wirklich
ja bei wahnsinnig investiert,
Gas geben. Genau, richtig. Und muss ich ja sagen, man merkt es auch selber, dass die Paketdienste immer mehr zu tun haben, wie viele Autos da permanent durchfahren und auch wie lange Amazon-Fahrer ausliefern
am Tag. Ich muss sagen, am hartnäckigsten finde ich ja ganz ehrlich, sind die Amazon-Fahrer. Die kommen alle 4 Stunden, kommen die da wieder an, klingeln das gesamte Haus ab.
Ja.
Das ist die Klingel, die wollen zustellen. Aber was mir auch wieder aufgefallen ist, es liegt immer tatsächlich eigentlich so am Paketboten selber. Man kann gar nicht sagen, dass UPS die besten sind, die DHL, weil wir haben zum Beispiel jetzt Hermes, ein super netter Paketfahrer, super gut.
Okay.
Das läuft.
Schön. Ja, wir wollen ja auch keinen diskreditieren.
Nee, aber ich hatte ja auch schon andere Erfahrungen gemacht mit manchen Paketdiensten. Da war ich auf einmal auf Dienstreise und da stand es, danke für Ihre Unterschrift, Ihr Paket wurde angenommen. Hä?
Ja, wer weiß, wer die gefälscht hat.
Ja, ich weiß, wer es war.
Ja. Ein verschobenes IPO gab es auch diese Woche und das heißt, dass Wintershall, der nicht an die Börse kommen wird im Herbst, sondern eben noch weiter verschoben wird. Und BASF ist ja großer Anteilseigner, hält 67% an diesem Unternehmen und Letterone dann den Rest. Mhm. Und der Grund für das Verschieben des IPOs sind, dass die Marktwerte der Öl- und Gaskonzerne noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau sind. Also hier hofft man natürlich auf eine weitere Erholung der Geschäftstätigkeit, um dann quasi den Börsengang zu ermöglichen und damit natürlich dann auch mehr Geld einzunehmen. Aber man hat es jetzt nicht allzu weit verschoben, sondern eben auf Ende 2021. Dann wurden wahrscheinlich so Richtung Dezember, war offensichtlich so, wenn man vom Oktober geht oder vom Herbst. Aber
auch wieder alte Industrie, oder?
Richtig, genau. Na klar, also für diejenigen, die sagen, Mensch, das ist ja die Riesenchance, aber
neben ich glaub, Shell BASF, brauche ich noch so eine DEA-Position.
BASF will ja ganz klar einfach Gab's Kapital nicht mal schaffen.
Halt eine Tankstelle namens DEA?
Ja, DEA.
Sind ganz die früher.
Das? Mhm. Ah. Das ist darüber mit
abgebildet. Ich hatte mal einen Kumpel, den sein Bruder ist nachts zur Tankstelle, als sie geschlossen war, und hat das Zeichen geklaut. Weißt du kennst ja immer so Aral, Shell.
Ja.
Und DEA, da hat er dieses DEA-Zeichen geklaut. Und das stand dann in seinem Schlafzimmer.
Ja, auch nicht
hat er da abmontiert von diesem hohen Mast.
Oha.
Oh Mann,
hoffentlich merkt das keiner jetzt. Ne,
nee, ja. Die Tankstelle gibt es jetzt nicht mehr. Ist jetzt eine Aral-Tankstelle.
Genau aus dem Grund, ja. Nein, also ich glaube, BASF möchte natürlich hier seinen Assets auch, ich sag mal, finanziell umwandeln, dass man hier weiter investieren kann in Zukunftstechnologien. Ja, gerade auch Wasserstoff ist ja bei BASF groß geschrieben. Insofern bin ich hier sehr, sehr gespannt, ob das und wie erfolgreich das dann auch wird, das IPO. Ja. Solgate wurde von auch noch an die Börse gebracht oder wird jetzt gerade aktuell an die Börse gebracht von Tencent, weil wir gerade bei IPOs waren. Und Solgate, falls das noch keiner oder kennt, also ist eigentlich auch in China eher so ein Social-Media-Plattform mit Dating-App-Funktionen und die kommen jetzt für 1,7 Milliarden Bewertungen an die Börse. Interessant für Tencent-Aktionäre. Hier gibt es wieder ein bisschen was aus dem Tochtergesellschaftsumfeld, um wieder Geld zu machen.
Ja, heute Morgen im ARD oder ZDF Morgenmagazin war unser Bundesverkehrsminister und hat den Stellenabbau der Lufthansa verteidigt. Muss er ja jetzt auch als großer Aktionär tatsächlich. Und hat er gesagt, wir haben soziale Marktwirtschaft und keine Staatswirtschaft. Und jetzt müsste das System wieder anspringen. Und dann können natürlich alle, die ihre Jobs verloren haben, jetzt bei der Lufthansa endlich wieder dann auch ihren Jobs nachkommen. Also Naja, also wir, und er sagte, wir brauchen eine starke Luftverkehrswirtschaft. Da gehe ich mit. Die Lufthansa will ja jetzt wieder Kapitalerhöhungen machen. Sie wollen wieder umbauen bis zum Umfallen. Die 10. Umbaumaßnahme und Kapitalerhöhung. Und man möchte sich ja jetzt relativ schnell auch wieder von den Staatskrediten auch lösen. Ob das alles so gelingen wird? Ich bin da sehr skeptisch bei so einem zyklischen Unternehmen. Und was wird man jetzt machen? Man wird eine Ferienflugmarke Eurowings Discovery. Sie soll im Juni sogar schon starten. Es ist ein neues Segment. Man hatte ja erst die German Wings, dann haben wir die Euro Wings und jetzt gibt's wie gesagt Discovery. Und neben der Langstrecke wird sie auch Kurz- und Mittelstreckenziele bedienen. Ich bin gespannt. Das Luftfahrtbundesamt hat die Inbetriebnahme diese Woche schon genehmigt am Donnerstag. Und die Flotte soll erstmal starten mit 11 Flugzeugen, aber bis Mitte nächsten Jahres auch schon auf 21 Flugzeuge wachsen. Und der Flottenbestand wird aus 10 Airbus A320 bestehen. Das sind ja hervorragende Flugzeuge aus dem Hause Airbus. Und 11 A330, also für die Langstrecke oder auch für die Mittelstrecke. Aber ich finde es natürlich ein bisschen schade, weil man darf eins nicht vergessen. Klar, in Deutschland hat man so das Gefühl, Lufthansa oder Eurowings, Germanwings, wie auch immer sie heißen mag, sie haben Monopol auf der Kurzstrecke. Aber auf der Langstrecke, da sind viele noch dabei, die viel Wert auf Qualität legen, Geschäftskunden, die wollen dann auch in der Businessklasse auch ein gewisses Flair und Know-how haben und dann möchtest du nicht mit, also du willst dann kein Büchsenbier trinken, weißt du, wenn du 5.000 Euro für einen Flug bezahlst, das ist halt einfach so.
Macht
doch Sinn. Und ich glaube, die Lufthansa könnte sich auf der Langstrecke hier ganz schön verzocken. Wenn du nämlich dann die Wahl hast und zum Beispiel über ein Drehkreuz fliegst wie Frankfurt oder München und kannst dann mit, was weiß ich, Etihad oder Thai Air fliegen oder American Airlines und dann hast du da einfach, hast du einen besseren Service dann und den gleichen Preis, weil der Preiskampf ist auf der Mittel- und Kurzstrecke, auf der Mittel- und langfristigen Strecke ist auch schon wieder eröffnet, habe ich gelesen die Woche. Und deswegen glaube ich, die Lufthansa muss aufpassen, dass sie sich hier nicht verzettelt. Das ist, da muss man wirklich aufpassen, aber
Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Peter Lynch sagt ja immer bei zyklischen Unternehmen, kauf bei Margen low, verkauf bei Margen high. Und ich sehe hier für jemand, der zyklisch einsteigen will, wir haben die Woche ja auch schon im Telefonat darüber gesprochen, man muss sich trauen, wenn das Ding eigentlich am Boden liegt. Und Marcel, halt dich fest, wie hoch soll der Gewinn je Aktie bei der Lufthansa für dieses Jahr sein? Ja, minus 3,92 Euro.
Ich wollte gerade sagen, ist überhaupt positiv.
KGV. Minus 2,66, die Nettogewinnmarge, minus 13,8%, Kauf bei Margentief. 10 Euro steht die Aktie. Ich denke, man könnte hier zyklisch einsteigen.
The sky is the limit.
The sky is the limit, aber auch wichtig, im Schnitt, also 2018 lag die Nettomarge bei 6,03%, Man sollte die Margenschätzung im Auge behalten, das wird relativ flott eingepreist. Aber ich denke, hier 50-100% könnten in den nächsten 2-3 Jahren hier möglich sein, wenn der Umbau klappt und die Margen sich erholen. Das wird ja dann immer schön vorweggenommen schon von der Börse. Also ich glaube, man könnte hier, man muss jetzt natürlich sich das auch trauen, hier zyklisch jetzt mal voll einzusteigen. Negativer Cashflow, negativer Buchwert, Kapitalerhöhung kommt, also es könnte auch nochmal nach unten rauschen, aber tendenziell 10 Euro könnte ein guter Einstiegskurs sein.
Ja, war in der Vergangenheit ja auch immer so, dass im Prinzip, wenn die Aktie runtergegangen ist, so auf Einstelligkeit, dann konnte man kaufen und dann wieder bei 20, 25, 30 verkaufen und wieder runter, dann wieder kaufen. Das ist also ein klassisches Spielen von zyklischen Werten. Das
muss
ist
man sich aber
möglich.
Auch trauen.
Man muss
das
unten sich immer reingehen.
Sagen dann immer, hier, ich bin Value Investor. Value Investing heißt jetzt zugreifen.
Ja, das ist eben genau das
Würdest
Ding.
Würdest du das machen?
Nein. Einfach, ich bin ja auch kein Value-Investor und deswegen halte ich das jetzt
vielleicht
nach wie vor nicht.
Nachher noch zu meiner Investment-Idee der Woche. Das wir sehen. Wir haben ja in unserem Wikifolio, wo wir das tracken. Ich werde es sehen. Was sich auf jeden Fall lohnt, egal an welchem Börsentag und egal wie die Margen stehen, ist uns eine positive iTunes-Bewertung zu geben, uns auf Instagram zu folgen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren oder auch in unsere Facebook-Gruppe zu kommen.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Mein Top der Woche ist der erfolgreiche Börsengang von About You. Tolles Tech-Unternehmen, was sein Geld mit Mode verdient. Der CEO Tarek Müller hat ja eigentlich mit Mode gar nicht so viel an Hut, sondern ist vielmehr ein Tech-Innovator. Finde ich ganz cool, dass er dann versucht, auch seine Vision mit, dass du deinen persönlichen Avatar hast, ein Abo-Modell, vielleicht auch Software-as-a-Services-Company, wollen sie ja auch werden. Und sie haben direkt mal 11,3% am IPO-Tag zugelegt. Gefällt mir. KI soll eine Riesenrolle spielen. Und ich glaube, warum nicht, wenn man eine ganz kleine Depotposition haben möchte. Teure Bewertung, definitiv, muss man auch sagen. Sie wollen auch ihren Umsatz in den nächsten 3-4 Jahren mehr als verdreifachen. Finde ich auch sehr, sehr ambitioniert. Also, aber ich würde es ihnen zutrauen, wenn sie das Geld vom Börsengang jetzt richtig einsetzen und nutzen. Tolles Gründerteam, die haben ja auch 3 CEOs an der Spitze, die sich um verschiedene Aufgabenbereiche kümmern. Finde ich auch ganz gut. Man sagt ja mal, bei 3 ist einer zu viel. Aber ich glaube tatsächlich, dass man doch dann, wenn man da einen guten Mittelweg findet, kann man hier eine ordentliche Schlagkraft auf die Beine bringen, oder?
Ja, genau. Sehe ich auch so. Und ich glaube, dass Tarek Müller da nicht nur schon einen guten Job gemacht hat, sondern natürlich auch weiterhin Pläne hat, um das Unternehmen weiter groß zu machen. Man hat die Europarisierung, wenn man das so nennen möchte, jetzt eben erfolgreich angegangen. Man hat schon Märkte jetzt auch eröffnet. Ja. Und als Tochter von Otto ist man ja, von der Otto Group hat man natürlich auch nochmal einen starken Partner an der Seite. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Das auf jeden Fall,
ja. Insofern bin ich da ganz bei dir, klar, die Bewertung ist hoch, die Ziele ambitioniert, das heißt, hier kann es natürlich immer zu Rückschlagspotenzial kommen.
Oh ja.
Oder man ist hier einfach gerade wirklich für Tech richtig, also auch bewertet und das wäre ja auch in Ordnung. Und wenn man es schafft, dann hier als SaaS-Firma durchzugehen, dann ist das doch eine sehr gute Geschichte für unsere deutschen Startups und About You. Ist ja auch, ich sag mal,
von der Größe her wärst du wahrscheinlich sogar schon ein MDAX-Kandidat dann.
Eben, das ist ja mit 5 Milliarden ist man definitiv schon im MDAX drin. Da war auch mein Top der Woche, nämlich Sixt und der Herr Erich Sixt, der übergibt jetzt das Zepter an seine Söhne und deswegen mein Top der Woche, Respekt für sein Lebenswerk, wirklich toll, was er da aufgebaut hat, einen weltweiten Mobilitätsdienstleister, der auch wirklich historisch gut gewachsen ist, Traditionsunternehmen ist und wirklich auch Mehrwert für die Eigentümerschaft und das über Jahre hinweg, daher wirklich Hut ab vor dieser Leistung, vor dieser Karriere und auch, dass die Söhne jetzt natürlich das Ganze so weitermachen, davon gehe ich ganz stark aus. Erich Sixt wird sicherlich immer ein treuer Berater für seine Kinder sein, das ist, davon kann man durchaus
auch ausgehen. Ein treuer großer Aktionär.
Ja, sicher eben, also er wird natürlich dann immer schon noch immer mal drauf schauen, wie es denn so läuft und was denn so ist, aber ich glaube da.
Aber Sixt ist einfach, ich bin ja Großkunde bei Sixt gefühlt, also ich liebe dieses Unternehmen, ich bin so gerne dort Kunde, die machen alles, weißt du. Ich kann ja auch, du kannst ja, die haben ja einen Abholservice. Und dann schreibst du denen abends um 11 eine Mail, hallo, Auto ist getankt, Auto steht da und da und dann holen die das einfach.
Ja, ist schon geil.
Musst nicht mehr groß anrufen oder sonst irgendetwas.
Warum bist du kein Aktionär von Sixt?
Eine gewisse Zyklik und ich glaube, es wird ein echt harter Kampf um die Mobilität der Zukunft. Ich glaube, das Thema ist noch gar nicht geboren, wir haben jetzt vielleicht die Schwangerschaft gerade. Aber ich glaube, wer sich da am Ende durchsetzen wird, ob das vielleicht doch ein Autohersteller ist, der direkt Mobilität anbietet im Abo-Modell, schwierig.
Ja, es ist wirklich schwierig.
Bin es ist bei dir. Eine schwierige Sache.
Ich hatte sie ja lange im Depot und tatsächlich ist es eben, die Unsicherheit hat die Spekulation, sie sind meines Erachtens am weitesten vorne, verstanden zu haben, was es heißt, ein Mobilitätsdienstleister zu sein.
Dienstleistung schreiben sie ja auch wirklich groß, aber ja, was ist, wenn jetzt VW einfach mal sagt, die VW hat ja so ein starkes Markenportfolio und sagt, wir machen das direkt.
Genau, und dann beliefern wir euch nicht mehr mit Autos.
Tesla macht es ja auch, ja. Tesla, schlanke Strukturen im Abo-Modell, also.
Es hat eine gewisse Abhängigkeit, ne? Also klar, man erzielt natürlich auch Umsatz irgendwo über, ich sag mal, Provisionsgeschäft
für die Taxi oder Uber. Vielleicht Plattform anbieten.
Genau, für Sixt One. Ja, das wird spannend. Das wird unfassbar spannend.
Ja. Unser Flop der Woche.
Ja, unser gemeinsamer. Genau.
CureVac. Tatsächlich. Leider. Minus 50% ging die Aktie in die Knie.
Zu Recht.
Und die vorläufige Wirksamkeit 47%. Dann gab es am Donnerstag ja auch noch eine Investorenkonferenz mit dem CEO und der macht nicht so Hoffnung, dass das besser wird. Und jetzt will man sich auf den Booster konzentrieren. Aber es ist, man sieht auch wieder, was der Staat ist, kein guter Unternehmer. Leider. Ich hätte mir wirklich für den Staat gewünscht. Also man muss natürlich sagen, die Aktie steht jetzt immer noch höher, als wie wir mit unseren Steuergeldern eingestiegen sind. Also schon mal alles gut, ungefähr verdoppelt hat sich das Ganze, die Investition. Aber dennoch, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, wo ist unser Staatsfonds? Dann wären wir nämlich auch bei BioNTech mit dabei. Das wäre deutlich besser gelaufen. Dann wären wir vielleicht auch bei Pfizer mit dabei, weil wir ja weltweit dann auch anlegen.
Ja, und dann aber auch nicht in der Größenordnung wie bei CureVac. Ja. Ich glaube, über 25% dort reinzugehen, ist ja irrsinnig.
Und jetzt sagen sie halt, aufgrund der ganzen Mutationen und man kann die Dosis aber auch nicht erhöhen von den ganzen, weil dann wären einfach auch die Nebenwirkungen zu groß. Schade, Schokolade, ne? Also mir tut's wirklich leid, weil ich denke, das hätte nochmal ordentlich was gebracht, natürlich auch, je mehr zugelassenen Impfstoff wir haben, weil bis jetzt haben wir halt nur Moderna, Johnson & Johnson und BioNTech. Aber BioNTech dürfte hier wirklich auch der lachende Dritte sein, weil Made in Germany und dadurch auch dank BioNTech ist Made in Germany auch eine starke Marke, hat einen starken Push bekommen. Und man sieht natürlich auch die zwei unterschiedlichen Wege. Ja, BioNTech geht direkt mit dem Großen, mit Pfizer. Die haben natürlich ein wahnsinniges Netz, wahnsinnige Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und CureVac sagt, wir machen die One-Man-Show mit dem Start.
Ja, und Pfizer hat natürlich einen riesen Vorteil, sie wissen es, wie es läuft mit Zulassungen, was man machen muss, wie das am schnellsten geht, wie das funktioniert, wie die Tests,
den Transport, Phasen, die Logistik weltweit.
Ja, genau, richtig, die Phasen durchzugehen, was gerade auch in den Testphasen, wann wie zu managen ist, dass das eben auch alles effizient läuft. Das sind halt die großen Vorteile eines Players wie Pfizer, weshalb das natürlich eine riesen Entscheidung war für BioNTech, da einen großen Anteil mit Pfizer zu gehen. Und bei CureVac muss man sagen, hatte ich die Hoffnung und das eigentlich müsste man das immer so skeptisch schon machen, wenn man sieht, dass man im März, was angekündigt wurde, dass dort eben schon der Impfstoff zugelassen wird oder zumindest dann beendet ist die Phase 3, dass das eben nicht geklappt hat. Da könnte man schon das erste Mal skeptisch werden. Das hat so ein bisschen den Wirecard-Momentum, also so ähnlich vom Gefühl her. Ne? Also lange Zeit ein bisschen Unsicherheit, das Timing passt nicht und dann plötzlich kommt dann eben die schlechte Nachricht und das sieht ja auch wirklich nicht so aus. Es fehlen noch 80 Studien, die man noch mit reingehen, also Studienteilnehmer, die man noch in die Statistik mit einfügt. Was soll sich da ändern an den 47%? Das ist verschwindend gering. Deswegen halte ich hier auch gerade nicht wirklich viel Hoffnung.
Ich würde auch jetzt nicht hier antizyklisch in diese Aktie einsteigen.
Nein, also hier Finger weg, CureVac ist da keine Option, die man hier führen sollte. Ich glaube, da lieber auf den Gewinner setzen, wobei auch das würde ich, wie gesagt, aufgrund der Umsatzspitzen, die zu erwarten sind,
ach, aber ich glaube, man kann sich da eine kleine Position reinholen.
Nein, würde ich absolut abraten, vor allem auch bei BioNTech gerade nicht
machen. Ne, ich meine BioNTech, ich meinte jetzt
ja, nicht. Ja, CureVac, ich weiß, würde ich abraten, aber auch bei BioNTech würde ich es abraten. Und schade natürlich auch, warum auch immer die Bundesregierung damals reingegangen ist hier mit über 25%, ist mir immer noch ein Rätsel tatsächlich. Also klar, man kann natürlich Forschungsgelder zuschießen, das ist ja alles schön und gut.
Ja, man hätte ja auch einfach mit Steuervergünstigung subventionieren können oder sonst irgendetwas.
Völlig egal, was man macht, aber warum kauft man 25% einer Firma, von der man eigentlich gar keine Ahnung hat? Man bringt keine Kompetenz mit rein. Die Wege freizuhalten, um ans Ziel zu kommen, das war ja von Anfang an möglich. Dafür muss man ja keine 25% halten. Also ist mir ein Rätsel, warum man das macht und warum es auch jetzt dann so zu Verzögerungen gekommen ist, ist auch sehr schade. Also Bayer, muss man ja sagen, hat ja schon die Umrüstungskapazitäten für CureVac-Impfstoffe bereitgestellt. Ist ja auch die Frage, was da passiert. Unangenehmes Beiwerk.
Vielleicht werden sie aber jetzt auch mit BioNTech. Kann ja auch sein.
Wer weiß das schon.
Oder Moderna. Es wird eine spannende Entwicklung hier, die hier passieren wird. Sie wollen ja jetzt an dem Booster arbeiten. Vielleicht klappt das. Da arbeiten sie mit GlaxoSmithKline zusammen.
Ja, natürlich
drücken wir die Daumen.
Natürlich hatten sie den Nachteil, dass sie, wenn sie so spät kommen, jetzt auch die ganzen Mutationen natürlich auch bekämpfen müssen, was natürlich BioNTech in der ersten Vorstellung nicht hatte, um da erfolgreich zu sein. Das hat man natürlich mit mehr oder mit breiteren Viren zu tun, ja, mit breiteren Vielfalt, und das ist natürlich auch nicht so leicht.
Dennoch, aber der CEO, ich habe es gerade hier auf den Ticker bekommen, also die CureVac-Aktie steigt gerade in diesem Moment, wo wir aufnehmen, wir nehmen Freitagvormittag auf, weil der CEO jetzt auch nochmal ein Statement gegeben hat. Er sieht diese Kritik mit der 47%, das sieht er nicht wirklich ein. Also haben wir jetzt hier ein bockiges Kind? Ich bin mir nicht so sicher, weil wir müssten uns ja auf die Fakten konzentrieren, und die sind leider 47%.
Genau, zwei Punkte dazu. Also klar, gestern ist die Aktie extrem gefallen, also halbiert im Prinzip. Natürlich ist dann die Gegenbewegung charttechnischerseits, weil viele natürlich hier ein kostengünstiges Schnäppchen wittern. Da sind natürlich auch viele Trader und Spekulanten, die da mal schnell Geld machen möchten. Keine Frage. Andererseits finde ich es auch ein Vertrauensproblem, wenn man als CEO vorher nicht auch mal die Kommunikation antritt, zu sagen, okay, hier, das sieht vielleicht gar nicht so gut aus, liebe Aktionäre. Das muss man halt einfach mitmachen. Das hat was mit Transparenz zu tun. Gefällt mir halt daher nicht, obwohl ich am Anfang der Pandemie, als es noch da losging, wer jetzt hier irgendwie das Rennen macht für CureVac, die Daumen gedrückt hatte. Ja, du hast
lange die Fahne hochgehalten.
Richtig, weil ich das absolut richtig fand und mit BioNTech zusammen eine sehr gute Chance sah. Aber tatsächlich bin ich froh, da nie investiert zu haben, denn das...
wir können unseriös. Jetzt auch dann gleich zu unserem Thema überleiten, weil mit CureVac hätte man ja jetzt auch eine Art Zombie, die schon unter die Erde gegangen ist, im Depot. Und was man damit machen könnte, das erfährst du jetzt.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema des heutigen Tages, und es soll um Zombies gehen. Und zwar die Zombies, die wir alle irgendwie im Depot haben, immer wieder. Also irgendwie, ich glaube, wer keins hat, der hat entweder sehr gutes viel Glück auch oder macht zu viel richtig, ja. Hm. Und jetzt geht's darum, wie beseitigen wir das Ganze oder wie gehen wir damit um mit der Thematik? Und Philipp, hast du Zombies im Depot?
Hatte. Bayer zum Beispiel. Halt, ne? Ja, Bayer könnte man auch schon als Zombie bezeichnen. Wirecard war auch. Also es geht heute einfach auch mal darum, was macht man mit hohen Verlusten? Was sollte man machen? Auch steuertechnisch ist das natürlich immer eine ganz interessante Sache. Und die Frage ist natürlich auch, was ist denn für dich eigentlich ein Zombie?
Ja, ein Zombie ist für mich, also es gibt zwei verschiedene Typen natürlich. Einmal die Zombie-Unternehmen selber, die ja finanziell nicht sehr gut dastehen und eben vielleicht auch mit steigenden Zinsen zum Beispiel schwierig umgehen können oder immer so am Rande des Kapitalmöglichen stehen, wo es dann nicht mehr stabil wird. Und auf der anderen Seite natürlich Positionen im Depot, die sehr stark abgestraft sind, die mit einem dicken Minus, wir sehen es im Depotrückblick, haben wir natürlich auch immer mal ein paar Minus dastehen bei gewissen Unternehmen, und das gehört dazu. Wir sind an der Börse, um zu gewinnen, und da hat man natürlich auch mal Risiko, weshalb man auch mal verlieren kann.
Ja.
Was sind für dich Zombies?
Ja, also für mich sind Zombies zum Beispiel auch Unternehmen, und da versuche ich mich immer fernzuhalten, die künstlich am Leben gehalten werden aufgrund niedriger Zinsen. Und ich sage es ja auch immer ganz oft, dass ich sage, Mensch, wir müssen mal die Zinslast ausrechnen. Und man kann dann auch immer relativ gut ausrechnen, Mensch, wenn die Zinsen jetzt zum Beispiel um 2% steigen, was ja auch mal passieren kann bei einer Neuverschuldung. Also du darfst ja eins nicht vergessen, wenn ein Unternehmen sich neu verschuldet, dann geht es ja zu einer Bank oder zu einem Partner über eine Anleihe und muss eine Anleihe rausgeben oder auch natürlich sich bei einer Bank verschulden, und die gucken dann natürlich auch ganz anders auf die Verschuldung und natürlich auch auf die Cashflows. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht.
Ja.
Ein Beispiel, was zum Beispiel für mich hervorragend ist im Bereich der Verschuldung und im Cashmanagement, ist mit einer Fremdkapitalquote von 54% Novo Nordisk, weil sie zahlen effektiv Zinsen nur 0,32%.
Das ist angenehm.
Das ist schon ein super Zinssatz. Und wenn jetzt die Zinsen steigen würden um 2% und man nimmt dazu jetzt noch die verschiedenen Tax Rates, also die Rate, die man zahlt an Steuern, die ist ungefähr bei 19,73%. Und wenn jetzt die Zinsen steigen würden um 2%, dann würde man eigentlich nur, anstatt 0,32%, würde man nur 0,37% steigen. Also Zinsen zahlen effektiv insgesamt, weil man so starke Cashflows hat. Und das würde bedeuten, der Gewinneinbruch wäre noch nicht mal bei 3%, weil natürlich Zinslast wird auch vom Gewinn abgezogen. Ja. Es gibt aber ganz andere Beispiele. Ich habe noch eins mitgebracht, der Peter wird das jetzt nicht gerne hören. Die Southern Company hat, ein Energieversorger aus den USA, hohe Verschuldung, Fremdkapitalquote 77%, zahlt 1,7 Milliarden US-Dollar Zinsen im Schnitt im Jahr. Und das macht eine Zinslast von 1,91%. Also du siehst, der Zinssatz ist schon deutlich höher. Und wenn man jetzt über diesen Hebel das auch um 2% natürlich erhöht, da wird die Luft natürlich auch schon dünner. Und dann sind wir eigentlich schon dabei, dass komplett alle Gewinne aufgefressen sind, nur um die Zinsen zu bedienen,
ja,
weil dann, die Verschuldung eigentlich so hoch ist. Und dann würde man sogar mehr Substanz sozusagen auch noch abgeben müssen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie rechnet man das Ganze aus? Es ist ganz einfach. Man geht in den Annual Report, Interest Expense, und schaut sich, rechnet das durch das Fremdkapital. Und dann kann man eigentlich relativ schön über den Dreisatz das einfach ausrechnen, wie hoch ist die Zinslast. Und dann siehst du auch bei den Nettogewinnen, also was das einfach für den Nettogewinn bedeutet.
Ja.
Und kannst da einfach auch sagen, Mensch, möchte ich das? Gehe ich davon aus, dass zum Beispiel die Zinsen steigen oder nicht? Wenn ich daran nicht glaube, dann brauche ich mir das Ganze gar nicht angucken. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, und das ist auch ein Thema, klar, man hat immer mal einen Zombie im Depot, aber hier ist wichtig die breite Streuung. Oder?
Ja, absolut.
Genau. Und der US-amerikanische Ökonom Harry M. Markowitz hat bereits 1952 erkannt, dass die Aufteilung der Vermögenswerte das Risiko senken und die Rendite tendenziell sogar nicht groß belasten. Und er hat für seine Portfoliotheorie 1990 sogar den Nobelpreis für Ökonomie erhalten. Und er hat da statistisch einfach mal zwei Depots gegenüberstellt. Anzahl der gehaltenen Aktien 4. Was denkst du, wie hoch ist bei 4 Unternehmen ungefähr die Renditeerwartung langfristig pro Jahr?
Ja, die sollte natürlich hoch sein tendenziell, weil man ja auch relativ auf nur 4 Pferde setzt. Und dann
aber genau,
ja auch
das ist das Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Blindschleiche dabei ist oder ein Zombie, sagen wir ein Zombie, liegt bei 14%. Und das schmälert die Rendite auf 7 im Schnitt, langfristig gesehen. Er hat dazu den S&P 500 betrachtet und verschiedene Portfolio-Konstellationen durchgerechnet. Und das kam im Schnitt raus. Also 14% Risiko, dass einer ausfällt, gehe ich auch mit. Ist jetzt nicht so viel, aber es bedeutet auch, es könnte doch statistisch gesehen doch ganz gut passieren. Und 7% in Ordnung. Dann hat er das mit 45 Positionen im Portfolio durchgerechnet. Somit sinkt das Risiko, dass bei 45 Positionen einer ausfällt, auf 9%. Also ist schon ein Unterschied. Und die erwartete Rendite ist langfristig bei 6%.
Das stimmt, ja.
Also weil natürlich andere Positionen dann deutlich besser laufen. Ja. Und das ist auch das, immer wo wir ja auch sagen, breit gefächertes, diversifiziertes Portfolio sollte man auf jeden Fall machen. Aber was bedeutet denn für dich ein diversifiziertes Portfolio?
Genau, also ich kenne ja einige Menschen, die relativ viel Geld in eine Position gesteckt haben, die ist dann vielleicht auch mal erfolgreich gewesen. Das Problem ist, dass wenn man einmal diesen Erfolg hatte, geht man dann mit dem Geld wieder vielleicht, wenn man Gewinne mitnimmt, in eine andere Position und die läuft vielleicht auch nochmal gut, dann hat man das Glückshändchen, das Goldhändchen und dann plötzlich im dritten.
Dann kommt aber der Übermut auch oft.
Genau, dann, ja klar, man denkt halt wirklich, es geht immer nur nach oben und dann kommt eben dieser Zusammenbruch und plötzlich wird da richtig viel Kapital vernichtet. Ich glaube, solche Personen kennen wir alle, das ist nichts Schlimmes,
aber es ist halt
traurig für das einzelne Investment, weil man ja auch tendenziell hätte ein ordentliches Portfolio aufbauen können mit vielen Werten, wo man sich eben diese Verluste und dieses Risiko nicht ins Depot legen müsste.
Ja.
Und insofern ist es schon wichtig, einige verschiedene Aktien aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Ländern gegebenenfalls, beziehungsweise wo die Umsätze erzielt werden, da auch wirklich schön Preise diversifizieren.
Genau.
Und auch nicht nur Aktien, sondern auch natürlich vielleicht auch, wenn es möglich ist, Immobilien, vielleicht auch Kryptos als Beimischung, P2P, dann natürlich auch Crowdinvesting oder eben direkte Beteiligungen. Je nachdem kann man alles natürlich dann nochmal breiter streuen.
Ja, man kann ja sogar auch ein breit diversifiziertes Weltportfolio aufbauen mit Aktien zum Beispiel nur aus den USA. Das ist überhaupt kein Thema, wenn ich mir anschaue, wo zum Beispiel 3M seine Umsätze erzielt. Das ist weltweit, Danner hier genauso. Also man muss nicht unbedingt sagen, ich gehe jetzt in das Land oder kaufe indische Aktien, damit ich in Indien investiert bin. Man muss halt ein bisschen mehr Research machen, aber das ist halt auch so. Also man muss auch die Hausaufgaben tatsächlich machen, damit man auch eine Perle findet. Ich finde es immer erschreckend. Also wie gehst du denn vor, wenn du ein Unternehmen dir aussuchst für ein Investment?
Ja, genau. Natürlich, wie immer, unsere Frage, verstehe ich das Geschäftsmodell?
Ja.
Dann natürlich die Frage, wird dieses Geschäftsmodell in Zukunft erfolgreicher sein, also stark wachsen, wird das Geschäftsmodell eine Zukunft haben? Das sind Fragen, die man natürlich immer mit Ja beantworten sollte. Wenn nicht, fällt das im Prinzip als Investment schon raus. Dann natürlich auch ein bisschen triggert einen das Unternehmen selber, dieses Geschäftsfeld. Ja, wenn das selber irgendwie kein Berührungspunkt ist, tut mir das dann noch ein bisschen, so eine Ablehnung. Ja, das kenne ich bei manchen Unternehmen. Und dann schaut man sich die fundamentalen Daten an. Sind eben auch Gewinne dabei.
Ist es bei dir so, dass du auch tatsächlich guckst, also so gehe ich vor, auch, dass ich gucke in meinem Depot, ich bin in den und den Bereichen schon investiert, also schaue ich mich nach neuen Bereichen um. Ich versuche tatsächlich keine Klumpenbranchen zu bilden. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich das jetzt nicht ganz so fokussiere. Also ich gucke schon, bevor ich investiere, in welchen Regionen sie tätig sind, diese Unternehmen, wie erfolgreich sie sind und ob sie natürlich auch planen, weiter zu expandieren, was ja dann im Prinzip dann auch die Zukunft darstellt. Und ich würde es aber jetzt nicht statistisch so aufmachen. Ich kenne auch schon andere, die sagen, mir fehlt jetzt hier noch aus dem Bereich XY noch eine Aktie.
Genau, so mache ich das.
Dann denke ich mir dann so, muss man alle Branchen unbedingt haben? Man muss vielleicht nicht jede mitnehmen. Deswegen halte ich da, ich sag mal, wenn es eine Branche gibt, wo ich sage, so wie zum Beispiel Tiermedizin. Super, super Branche, sicherlich ein super Wachstumsmarkt, aber irgendwie triggert es mich nicht so richtig, weil ich auch mit Haustieren nicht so viel am Hut habe.
Und na gut, das muss ich auch nicht haben. Also ich muss auch nicht jede Branche haben, aber ich versuche da schon zu gucken, dass die Segmente nicht gleich sind. Und wenn sie gleich sind, dann glaube ich, bleibe ich eher bei einem. Ich denke, das Wichtigste ist auch hier, und das kann man hier auch wieder sagen, um Zombifizierung seines Depots auch zu vermeiden. Und das sieht man immer. Man sieht ja immer, ne, wenn die Ebbe da ist, dann siehst du immer, wer ohne Badehose schwimmt.
Ja, ja.
Und ich denke, die Basis ist hier einfach, Diversifikation ist heutzutage so günstig über ein MSCI All Country World.
Genau, wenn man überhaupt keinen Aufwand haben möchte.
Und dann kann man eigentlich alles, und dann ist es auch egal, ob man nur 4 oder 5 Positionen hat, weil selbst wenn dann das erwartete Risiko, dass einer ausfällt, bei 14% tendenziell liegt, ist es eigentlich total egal.
Ja, das stimmt.
Ist,
und wir haben es auch gesehen bei Wirecard. Es war ein Totalverlust, eine Extremsituation.
Und da sind einige richtig auf die Nase gefallen.
Und haben einige richtig viel Geld verloren, weil sie natürlich auch nur auf ein paar wenige Pferde gesetzt haben.
Ja.
In meinem Depot waren es 3%, nicht mal 3%. Das war dann 3 Tage später auch rausgeholt, weil der Markt insgesamt sich wieder erholt hatte. Und da war es eigentlich kein Problem. Diese Wirecard-Verlustposition tut zwar sich trotzdem weh, weil man es natürlich auch sieht, man das fühlt, wie das Geld da quasi vernichtet wurde. Und aber letztendlich ganz rational betrachtet, umso kleiner die Depotposition. Deswegen sag mir das und wähl mir das auch gerne mal im Aktiencheck immer mal, wie hoch diese Gewichtung sein sollte im Depot, nicht größer als oder nicht kleiner als.
Ja.
Und insofern ist das natürlich auch mal eine gewisse Regel, die man hier mitnehmen sollte. Aber gut, jetzt haben wir Unternehmen, die hier große Verluste gemacht haben sollten. Ja, man erinnert sich an den Depot-Rückblick-Podcast, ich mit meiner Aumann hier.
Ich hau die ja immer sofort einfach raus. Also ich gehe da gar nicht taktisch vor.
Ja.
Bei mir fliegen die dann einfach raus. Ich kann mir das nicht angucken. Da bin ich zu emotional.
Du hast also eine Antipathie zu roten Zahlen quasi. Das gibt's ja dann doch häufig auch, dass manche wirklich immer diese ganzen, nur wenn ein kleiner Verlust dasteht, hauen die sofort raus. Das finde ich manchmal ein bisschen irrational, aber.
Ja, wie gehst du denn um mit Verlusten in deinem Depot?
Ja, also wie gesagt, also je nachdem, also bei Aumann ist natürlich ein krasses Beispiel, bei 74% minus, dann ist halt die Frage, ob sich das noch lohnt, die überhaupt zu veräußern, ob das restliche Kapital da überhaupt noch viel anrichten kann, ist mal ein extremes Beispiel. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die vielleicht so 30% minus haben im Depot, und hier stelle ich mir dann einfach, dann resette ich das ganze Investment erstmal im Kopf und überlege mir, ist das Geschäftsmodell, also das Investment Case, was ich vorher aufgestellt habe, weiterhin intakt? Sehe ich eine Zukunft? Lässt sich da was machen? Oder ist das?
Also ab 30% gehst du los. 30% ist für dich die normale Schwankungsbreite?
Nein, also ist jetzt kein, also für mich keine Festgesetzte. Also ich guck mir das an, woran liegt es, dass es gefallen ist, und meistens meistens sind es dann auch klar Rücksetzer von einem starken Zulauf, ne? Gerade wenn man ein bisschen risikoreicher investiert. Ja. Aber man muss sich trotzdem immer wieder die Frage stellen, hat man hier Fehler gemacht bei der Analyse? Ist das Geschäftsmodell nach wie vor super, oder gibt es da Gefährdungen, die hier irgendwo, hat sich was verändert an den Marktbedingungen? Auch das sollte eine Rolle spielen. Und dann muss man halt überlegen, verkauft man oder kauft man sogar nach, wenn man sagt, das ist hier gerade die Chance, die man nutzen sollte. Dann
haben wir ja zum Beispiel auch gemacht bei Teladoc.
Genau, richtig. Bei Teladoc sind wir dann einfach nochmal rein, einfach weil wir dann natürlich eine riesen Chance sehen für die Zukunft, ne, die Digitalisierung und so weiter. Ja. Aber eben, es gibt auch Unternehmen, wo man das natürlich nicht machen sollte, wo man aufpassen muss. Ja, also ich sag mal, wer jetzt vielleicht bei eine Lufthansa, als es dann eben so runterging, der hätte dann natürlich auch stark Geld verbrannt. Ne? Hat dann gesagt, okay, von 30 geht es runter, 25, geile Chance nehme ich. Dann geht man wieder bei 20 rein, sagt dann
noch mal raus. Ja, und viele glauben auch immer, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Also man sollte immer nur Geld investieren, wo man auch bereit ist, das tatsächlich voll und ganz baden gehen zu lassen. CureVac gestern 50%, Wirecard ist so schnell runtergerauscht.
Ja.
Und da sind dann auch wieder bei 40 Euro einige wieder eingestiegen, und dann ging es nochmal zack runter.
Richtig.
Und das ist, deswegen, ich bin immer der Meinung, oder wir predigen es ja auch, Basisinvestment, MSCI World, und dann einfach zukaufen. Einfach einen Sparplan laufen lassen, Monat für Monat, man muss sich da nicht kümmern. Und das Ding wird dann ja auch durch den Sparplan irgendwann die größte Depotposition und ist einfach auch das Fundament. Und ein Haus muss auf einem schönen Fundament stehen. Und dann kann man im Haus sich ein paar Zimmer einrichten, immer schön auch den Rohbau ausbauen, verschiedene Sachen machen. Das auf jeden Fall.
Wie gehst du mit Verlusten um, wenn du zum Beispiel eine Aktie um 10% fällt, so im Laufe der Zeit? Würdest du einen Stop-Loss setzen oder?
Nee, also das mache ich gar nicht. Also bei mir geht es entweder nur hopp oder top. Und ich kann auch Bayer gut aushalten mit minus 50%, weil ich weiterhin an die Story glaube. Aber es gibt ja auch ein paar steuerliche Vorteile, ne? Wenn man Verlustpositionen verkauft. Ja, kannst richtig. Du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, genau. Also was ich mache mit den großen Verlustpositionen, das habe ich zum Beispiel mit Covestro gemacht gehabt. Die sind zwar jetzt wieder gut gestiegen, aber die habe ich dann natürlich so gekauft, dass ich sage, okay, das kleine Minus, was jetzt noch da ist, das ist für mich das geringere Übel. Ich verkaufe die, gehe jetzt in eine andere Aktie. Dort kann ich irgendwann mal wieder Gewinne mitnehmen und diese bekomme ich dann steuerfrei. Das ist das eine. Oder wenn man am Ende des Jahres festgestellt hat, man hat schon recht viel Kapitalertragssteuer gezahlt und weil man eben ordentlich Gewinne gemacht hat, die auch realisiert hat, dann ist das ja schon mal positiv.
Ja.
Aber man kann natürlich auch diesen Effekt nutzen, diesen Steuereffekt zu sagen, dann hole ich mir lieber ein Stück von der Steuer wieder. Das heißt, wenn ich 500 Euro mit einer Position im Minus bin zum Beispiel und habe jetzt hier eben deutlich mehr Gewinn gemacht im Jahr, dann verkaufe ich eben am Ende des Jahres, kurz vor Silvester oder kurz nach Weihnachten oder kurz vor Weihnachten diese Position, um dann, ich sag mal, aus dem Minus 500 Euro dann gewiss ein geringeres Minus zu machen, weil eben die Steuerrückerstattung kommt. Das ist zumindest zum Bereinigen von solchen Positionen taktisch klüger, als es einfach ganz wild zu machen.
Und wichtig ist, man braucht einen Steuerberater dazu. Oder bei der Steuererklärung muss.
Aber das geht ja auch.
Die Bank macht es nicht automatisch für dich.
Doch, oder? Natürlich, na klar, sogar? Du kriegst das Geld natürlich sofort zurück, ja. Also das Kapitalertragssteuer wird ja gezahlt, also weil du verkaufst einen Gewinn hast, fast der 25% wird ja abgezogen, plus Solidaritätszuschlag.
Das leider. Wird gleich gegengerechnet
und von dann, der Bank. Wenn du Verlust realisierst, kriegst du natürlich im Prinzip den Verlust abzüglich oder dann wieder draufgerechnet den Steuerrückerstattung. Du hast es also sofort mit drauf. Das macht eigentlich jeder deutsche Broker, der da im Prinzip auch die Steuern abführt.
Ja, wusste ich gar nicht.
Das ist alles schon mit drin.
Das kann hat sich jeder davor machen. Gescheut.
Genau.
Also hätte ich ja rein theoretisch, als Wirecard so pleite gegangen ist, hätte ich ja taktisch gesehen Wirecard verkaufen sollen, zum Beispiel meine CrowdStrike raus und direkt wieder rein, um das zu verrechnen.
Hätte man zum Beispiel machen können, ja. Dann sieht zwar im Depot nicht mehr so schön aus, weil du halt nicht mehr so viele Prozent hast,
dafür aber es
ist ja nur eine Optik. Ist ja nur eine Top-Optik-Frage, ne, am Ende des Tages. Oder einfach grundsätzlich,
wenn man halt. Ja, ETF-Anleger sollten das eigentlich auch grundsätzlich jedes Jahr machen.
Genau, als auch mal wieder neu versteuert wird, ne.
Ja.
Nee, da gibt's dann so ein paar bestimmte Wege, die ich mir immer am Ende des Jahres, gerade im Dezember nochmal so stelle ich mir die Frage, okay, macht diese Investition noch Sinn oder nicht? Dann natürlich habe ich Gewinne gemacht dieses Jahr und realisiert. Ja, meistens schon durch Dividenden ist ja da schon, ich sag mal, der Sparer-Pauschbetrag schnell mal aufgebraucht, je nach Investitionsgröße. Ne? Das wird natürlich, man wächst da rein. Und dann ist ja die Frage, okay, hole ich mir jetzt ein bisschen was vom Finanzamt so wieder, dass man das im Prinzip direkt gegenrechnen lässt. Und das ist im Prinzip dann auch möglich. Trotzdem, natürlich, wer einen Steuerberater hat, sollte sich das lieber mit dem Steuerberater mal besprechen. Wir sind ja keine Steuerexperten, sondern können nur aus den Best Practices, das man selber quasi mitbekommen hat, eben hier reden.
Also fassen wir zusammen. Diversifikation ist wichtig, schmälert nicht stark die Rendite. Ja. Man kann Diversifikation heutzutage relativ flott über einen ETF, über einen breit gestreuten Indexfonds abdecken. Dazu sollte man immer seinen Investment Case weiterhin hinterfragen. Man sollte die Investitionen nicht einfach abschreiben für sich und sagen, was damit passiert, ist egal.
Ja, nichts ist ärgerlich, als wenn man eine Verlustposition einfach rausschmeißt und am Ende des ein paar Wochen später, Monate später geht die Aktie wieder hoch, weil man halt einfach nur aktionistisch aus Angst gehandelt hat, dass ein Minus dasteht.
Ja, genau so sieht's aus. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Haben wir das Thema einmal ganz kurz umrundet.
Wenn Fragen sind und vielleicht auch mal noch eine Umfrage für Instagram, dass man hier mal schaut, wie ihr so mit euren Verlusten umgeht.
Ja, das machen wir. Da starten wir eine Story zu, also folgt uns auch sehr gern auf Instagram.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Kommen wir zur Investmentidee der Woche und ich habe es vorhin schon angesprochen, Marcel, die Lufthansa.
Wow.
Ich werde jetzt hier mal zyklisch, werden wir hier mal kurz einsteigen über unser Wikifolio, habe ich auch gerade schon gemacht.
Mutig.
Also es ist schon drin, was ist denn deine Investmentidee
der Woche? Ja, meine Investmentidee ist Zalando und jetzt fragt ihr, hä, gerade About You ist ja an die Börse gekommen. Ja, genau deswegen, weil About You ist wahrscheinlich sogar zu Recht so hoch bewertet, weil man hier natürlich auch die Zukunft handelt und Zalando selber ist eben deutlich geringer bewertet als About You, hat aber letzten Endes den gleichen Use Case oder Investment Case und letzten Endes auch weiterhin das starke Wachstum.
Ich bin gespannt. Du hast Zalando, ich habe About You jetzt einen kleinen Teil im Depot, das können wir dann ja immer
das machen. Wird das Wettrennen
ein bisschen vergleichen. Jetzt interessiert uns natürlich noch, was liegt oder was steht nächste Woche an.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Beginnen wird die Woche mit den Quartalszahlen von Borossos. Das finde ich sehr, sehr spannend. Die Tencent oder der Tencent-Aktionär wird da berichten. Weiter geht es dann im Laufe der Woche, dann auch am Donnerstag mit Accenture, ja, also die Beratungsfirma. Nike wird berichten, FedEx, BlackBerry, falls da noch jemand investiert ist und Restpositionen hat. Und am Freitag, ganz wichtig für uns, Paychex und für mich dann Cinco Solar. Auch das werde ich streng verfolgen.
Es gibt einige Dividenden nächste Woche. Montag, Shell ist mit dabei, Dominion Energy, Esselia Luxottica, VF-Corp. Am Dienstag Stanley Black & Decker. Dann haben wir auch noch Warta mit dabei. Mittwoch kriegen Aktionäre von BlackRock, EA, Northern Life. Freenet ist auch mit dabei. Donnerstag Xylem, Qualcomm und am Freitag ziemlich viel. Die Bank of America, die CME Group, Kraft Heinz, Vivendi ist mit dabei, die Nasdaq ist mit dabei, Jacobs ist auch mit dabei, Citrix, also echt starke Unternehmen. Marcel, dann danke ich dir für die heutige Folge.
Hat Spaß gemacht.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.